Radio 3. Das Gespräch.
Wenn man dann darauf angesprochen wird, du lebst ja in Marzahn, wie ist es dann so? Weil viele Leute gar keine Vorstellung eigentlich wirklich haben, wie es dann dort eigentlich wirklich ist. Viele haben ja so dieses Stigma im Kopf, gerade auch vielleicht so ein bisschen durch Cindy aus Marzahn geprägt, aber auch durch andere soziale Brennpunkte, die es da ja auch logischerweise auch gibt, aber nicht nur dort in Berlin. Und zu zeigen, dass kreative Köpfe auch mal aus so einem Bezirk kommen können.
Thomas Krüger ist so ein kreativer Kopf aus Marzahn. Und dass ich auf ihn aufmerksam geworden bin, habe ich meiner Lebensgefährtin zu verdanken. Die ist nämlich am Bahnhof Südkreuz über ihn quasi gestolpert. Sie wollte zur S-Bahn und dann saß da so ein junger Mann an einem öffentlichen Klavier und hat ein mitreißendes Medley gespielt. Also einen Popsong nach dem anderen mit tollen Übergängen. Und weil sie neugierig war, hat sie ihn nach seinem Namen gefragt und dabei auch erfahren, dass er sich regelmäßig an solche Open Pianos setzt und seine Auftritte dann auf YouTube veröffentlicht. Nachdem mir meine Freundin davon erzählt hat, haben wir uns am gleichen Abend noch ungefähr 10 dieser Videos von diesen kurzen öffentlichen Klavierkonzerten angeschaut. Und ich habe mir gedacht, mit dem würde ich gerne mal länger reden, und zwar hier in der Sendung. Mein Name ist Matthias Bertsch und ich freue mich, dass Thomas Krüger nicht nur gleich zugesagt, sondern auch noch sein Keyboard mitgeschleppt hat, damit wir hier nicht nur über Musik reden, sondern auch was hören. Und zwar das, was Thomas Krüger am besten kann, improvisieren. Herr Krüger, wir haben nur abgemacht, dass Sie was spielen, aber nicht was. Wie entscheiden Sie denn eigentlich, was Sie spielen oder was in so ein Medley dann rein soll?
Also tatsächlich fragen das die Leute regelmäßig auch auf dem YouTube-Kanal, weil die Leute nicht verstehen oder oftmals nicht wissen, dass die wirklich in dem Moment arrangiert sind, die Medleys. Also ich mache mir wirklich keinen Kopf dabei, was ich dann spiele, sondern setze mich einfach ans Klavier, egal welches, und fange einfach an, meine Lieblingslieder zu spielen. Und dann werden wir gleich mal sehen, welche Lieder heute dann da auftauchen werden.
Ja, wollte ich gerade darum bitten. Sie haben ein Keyboard vor sich liegend, dann, ja, die Tasten sind Ihre.
Würde ich sagen, fangen wir mal an mit I Like Chopin.
Jetzt habe ich am Anfang I Like Chopin gehört, danach habe ich Yesterday gehört. Wie wählen Sie die Lieder aus? Wie machen Sie das?
Ja, das ist wirklich, ich ziehe das irgendwie raus, glaube ich, aus dem Kopf, wie auch von so einer Festplatte, würde ich sogar sagen. Wie das neurologisch funktioniert, weiß ich nicht. Ich habe auf jeden Fall mal alle Songs natürlich irgendwann mal einstudiert und viel nach Gehör rausgehört, weil ich viel nach dem Gehör mache. Das ist dann immer so manchmal von der Umgebung abhängig oder auf was ich Lust habe. Meistens sind natürlich dann, ich versuche immer so eine gute Durchmischung zu machen aus älteren Songs und neueren Songs. Da war ja auch Blue dabei von Eiffel 65 aus den 90ern und hätte aber auch noch viele, viele andere Lieder anspielen können. Und das war jetzt wirklich schon sehr knackig, sage ich mal, ne? Und oftmals ist es so, dass wenn ich das Medley dann wirklich länger spiele, dann weiß ich dann teilweise selber nicht mehr, was in dem Medley eigentlich alles vorgekommen ist.
Das heißt, das gibt es auch noch normalerweise nur einmal, dieses
genau.
Medley.
Das ist das Interessante auch bei den Konzerten, dass jedes Medley ist quasi ein Unikat.
Begonnen hat das, zumindest ein wesentlicher Schritt war das vor 10 Jahren, in Paris-Orly auf dem Flughafen. Da haben Sie sich an ein Klavier, das sich dort befindet, gesetzt. Was ist da genau passiert?
Genau, das wird immer so gesagt, über Nacht zum YouTube-Star geworden, was natürlich nicht ganz so stimmt, weil man ja auf diesen Moment ja in einer gewissen Art und Weise auch hingearbeitet hat. Aber es war so ein Schlüsselmoment, Und das eine Video ist wirklich sehr viral gegangen mit mittlerweile mehreren Millionen Aufrufen.
Ich glaube 50 Millionen.
Ne, um die Größenordnung ist das. Und hat meine Mama gedreht, tatsächlich. Also meine Mama ist quasi meine beste Videografin gewesen. Und wir waren eigentlich nur auf einer Urlaubsreise nach Paris, weil ich auch gerne dort bin. Und war, glaube ich, das erste Mal mit meiner Mama auch, dass sie dort auch war, weil sie immer dahin wollte. Und an dem Flughafen stand eben ein Klavier, schön weiß und schön verstimmt im Terminal. Hab dann schon meine Mama gefragt, kannst du mal kurz mal filmen? Und sie wollte erstmal gar nicht, weil irgendwie, oh Gott, ist ja vielleicht so peinlich, weil man dann irgendwie dann quasi den Raum ja auch so für sich einnimmt, ne, vor den Leuten.
Das heißt, das hatten sie vorher noch gar nicht gemacht?
Doch. Das war schon regelmäßig, also aber nicht so wie ab dem Moment, dass ich das dann weitergeführt habe. Also, dass ich dann angefangen habe, solche Videos dann auch öfter zu drehen, beziehungsweise sogar Klaviere aufzusuchen, ist erst durch diesen Schlüsselmoment passiert. Weil dann quasi das zurückkam über YouTube durch diesen viralen Hit und ich dann gesehen habe, oh, da kann ich ja vielleicht sogar in Zukunft öfter solche Videos produzieren. Und dann, ja, ist das eben dann nicht sofort, aber ein paar Monate später fing es an, bei YouTube viral zu werden und dann eben hat es mich eigentlich selber mehr oder weniger erschlagen. War erstaunt, dass das tatsächlich jetzt hier so passiert und das war ja wirklich gigantisch. In sehr kurzer Zeit waren dann 1 Million Views voll und dann ist das über die nächsten Jahre immer weiter gestiegen, bis heute.
Und dann haben Sie danach eine ganze Menge andere Auftritte in Anführungszeichen gehabt, an öffentlichen Plätzen, also in Einkaufspassagen zum Teil, an Bahnhöfen, auf Flughäfen. Haben Sie die ausgesucht oder ist es eher so ein bisschen, wenn ich irgendwo bin und ich sehe ein Klavier, dann nutze ich es?
Genau, das ist eher das. Also wenn ich dann auch gerade in der damaligen Zeit, ich weiß ja nicht, wo die Pianos überall stehen. Ich habe ja keine Google Maps Karte in meinem Kopf oder so, sondern muss die wirklich finden. Zufällig Restaurants, auch teilweise genau Bahnhöfe viel und Flughäfen, wenn man manchmal fliegt in der Hoffnung, dass man dann auch mal eins findet. In Amsterdam habe ich mal gespielt und ich glaube auf Palma de Mallorca steht auf jeden Fall auch ein Klavier. Da war ich aber noch nicht. Auf jeden Fall einfach ransetzen und darüber hinaus dann auch dann natürlich irgendwann angefangen zu gucken, ob man sowas auch finden kann. Also online, ob es Seiten gibt, die sowas ausschreiben. Und es gibt teilweise richtige Projekte, die auch Open Pianos in die Öffentlichkeit stellen, also soziale Projekte, bei denen ich dann mittlerweile auch viel mitmache und viel Open Pianos auch mit selber organisiert habe. Sowohl in meiner Stadt hier in Berlin, unter anderem auch in Marzahn, aber auch in vielen anderen Städten, wie zum Beispiel in Hannover gibt es das quasi, das Projekt Piano Bombing nennt sich das, weil dann quasi die Pianos noch bemalt werden, also aufgehübscht, das ist so ein Fachwort. Und es gibt auch dieses Open Piano for Refugees, das ist ein Verein aus Wien, die stellen sogar immer Flügel auf die Straße, aber für gewisse wenige Tage. Die werden dann sogar gehostet durch einen Betreuer und dann kann dann da jeder spielen.
Worum geht es Ihnen beim Spielen hauptsächlich? Um den Applaus der Leute, die zufällig in der Nähe sind oder die Aufmerksamkeit? Oder eher mit diesem Hintergedanken, ich stelle es online, YouTube und dann geht es darum, Klicks zu kriegen?
Also das ist dann, das zweite ist eine kausale Sache. Aufgrund der ersten Sache, weil ich einfach wirklich Lust habe, Klavier zu spielen, auch an öffentlichen Plätzen, weil ich immer trotzdem interessant finde, auch wenn keine Kamera läuft, wie reagieren jetzt so ein bisschen die Leute, was passiert um mich drumherum. Und zu gucken, die Musik, die ich spiele, wie kommt die natürlich auch in dem Moment an. Ich spiele ja auch sehr viel verschiedene Musik, sowohl Neoklassik als auch eben Popmusik, wie jetzt gerade Medley gehört, aber auch mal eine Eigenkomposition austesten, die vielleicht ein bisschen ruhiger ist, wo man weiß, okay, wird jetzt nicht so viele Zuschauer erreichen, aber man kann eben auch viel probieren und einfach auch, ich sag mal, auch in der Öffentlichkeit proben. Ich habe jetzt auch kein akustisches Piano zu Hause, sondern nur ein E-Piano. Und am akustischen Piano macht es dann natürlich schon trotzdem irgendwie in einer gewissen Art und Weise Spaß. Ich bin ja so großer Eisenbahnfan, deswegen ist das mit Klavier an Bahnhöfen sowieso für mich immer ganz interessant. Ja, so ist quasi dann das ins Laufen gekommen.
Wie reagieren die Leute? Wie nehmen sie das wahr?
Eigentlich meistens sehr positiv. Also es ist ja sogar oft so, dass es dann auch zu Duetten zum Beispiel kommt oder dass jemand dann rankommt ans Klavier oder ich gehe dann schon zu jemandem hin und setze mich dann einfach mit ran und spiele dann bei dem Stück mit, weil ich das quasi improvisatorisch mitspielen kann bei vielen Sachen. Und ja, das ist immer interessant zu sehen, wie die Leute aus ihrem Alltag dann auch mal kurz rausgerissen werden und doch die Zeit finden, mal kurz zuzuhören aus dem hektischen Berlin-Life und einfach den Menschen damit auch dann eine kleine Freude schenken und geben. Ist eben auch so eine Art von Teilhabe. Also vom Obdachlosen bis zum Profi kann an diesen Pianos halt jeder spielen. Und deswegen versuche ich dann über den Weg auch einfach was mit hineinzugeben und vielleicht kurze magische Momente zu erzeugen, könnte man es vielleicht nennen.
Ich habe mir in der Vorbereitung des Gesprächs eine ganze Menge von diesen Videoclips angeschaut. Ich fand es immer wieder erstaunlich, dass dann zum Teil sitzen dann da Jugendliche drumherum. Die sind an ihren Smartphones, dann gucken sie immer mal wieder hoch. Dann gibt es andere Leute, wenn die Kamera gerade so ein bisschen von ihren Händen weggeht, dann gibt es andere Leute, die lauschen wirklich andächtig, also in der enormen Spannbreite. Die Reaktionen, also reden Sie manchmal mit den Leuten danach auch drüber und dann kommt so ein ganz toll oder ja, ist das sehr unterschiedlich, je nachdem, wo es ist?
Genau, also es ist auch teilweise schon so gewesen, dass auch dann Leute weinen, weil sie dann emotional gerade getroffen sind. Das ist einfach bei Musik so, weil Musik ist auch immer irgendwie Musiktherapie. Gerade an Orten, wo man es vielleicht sogar dann gar nicht erwartet. Kennen wir vielleicht alle selber, wenn wir einen schönen Violinisten irgendwie in Berlin auf der Straße hören und der bezaubert die Menschen, dann ist das einfach so. Das ist ja das Tolle daran. Und das ist eben auch ein Grund, das dann zu machen. Und ich suche, also wenn mich auch jemand anspricht, dann gehe ich das Gespräch auch immer ein und rede auch gerne mit den Leuten, weil ich dann auch gerne erfahren möchte, woher sie dann gerade kommen oder ob sie vielleicht sogar selber musikalische Vorprägungen haben. Weil viele, die dann doch auch stehen bleiben, haben eben doch mit Piano vielleicht mal was im Leben zu tun gehabt. Und es gibt doch unglaublich viele Menschen in der Gesellschaft, die irgendwie früher mal Klavier oder Keyboard gespielt haben und dadurch dann auch sogar dann in dem Moment manchmal dann selber stehen bleiben, weil sie ja selber irgendwie einen Bezug haben und dann ich dann rausfinde, dass sie vielleicht auch mal gespielt haben und ich dann quasi diese Menschen sogar noch motiviere, sich jetzt auch mal kurz ans Klavier zu setzen, was sie sich vielleicht alleine sogar gar nicht getraut hätten. Weil, also ist nicht bei mir, ich habe ja keine Hemmung mehr, mich ans Piano ranzusetzen, aber ich verstehe das schon, wie früher in meiner Kindheit oder Jugendzeit auch. Ich habe mich jetzt auch nicht überall freiwillig ans Piano erstmal gesetzt, weil man hat ja so einen gewissen Überwindungsmoment, ne? Dass man jetzt, oh Gott, ich spiele jetzt hier vor fremden Leuten, das macht jetzt nicht jeder, wie beim Vortrag in der Schule.
Stellen Sie manchmal auch einen Hut hin, dass die Leute was reinwerfen können?
Selten. Aber manche geben auch von selber sogar Geld, legen einfach 1 Euro aufs Klavier oder manchmal auch 5 oder 10 Euro, auch schon gewesen in der Öffentlichkeit. Es ist ja nicht überall erlaubt. Also gerade auf Deutsche Bahngelände ist das dann immer so ein bisschen schwierig, wenn man da jetzt einen Hut aufstellen würde, weil kommerzielle Nutzung quasi dort nicht gedacht und erlaubt ist. Wo ich eigentlich denke, wenn doch die Leute was selber geben wollen, dann lass die Leute dann ein kleines Trinkgeld und eine kleine Spende da. Dafür gebe ich ja quasi meine Kunst letzten Endes hier. Ansonsten aber zum Beispiel bei dem Projekt Open Piano for Refugees wird aber bewusst Geld gesammelt für einen sozialen Verein, der heißt Doremi in Wien. Und die finanzieren dann darüber hinaus Musikschulunterricht für sozial schwächere Leute. Und da sind quasi sowohl Flüchtlinge Schüler als auch Lehrende, die dann dort den Unterricht machen. Und das ist eigentlich ein schönes Projekt, was dann quasi durch die Spenden so ein bisschen mit querfinanziert wird von diesen Flügelprojekten, die dann dort aufgestellt werden.
Ich will nochmal auf die Musik, und zwar vor allem auf die Übergänge zu sprechen kommen. Mhm. Was ich mich wirklich immer wieder frage ist, wie schaffen Sie es von einem Titel, also gerade ist es noch ABBA, ja, und kurz drauf ist es Depeche Mode oder ich weiß nicht was oder die Beatles. Wie schaffen Sie es da, den richtigen, ich nenne es jetzt mal oder sag mal, harmonisch klingenden Übergang zu finden?
Also wie beim DJ eigentlich. Ich muss quasi ab einem gewissen Moment 2 Songs im Kopf haben. Ich bin jetzt hier bei Yesterday drin von Beatles und muss gucken, sehr schnell, also das war jetzt ein sehr schnelles Mendel, wie komme ich in den nächsten Song rein, harmonisch gesehen, also rein technokratisch wahrscheinlich, könnte man es erklären, oder ja, musiktheoretisch, dass ich eine gewisse Überleitung auch schaffen muss, die ja so gar nicht existiert zwischen den Songs, das heißt, die komponiere ich in dem Moment auch noch selber, damit das quasi wie so ein Fluss ist und muss dann gucken, wo möchte ich jetzt hingehen, möchte ich jetzt irgendwie von einem 80er-Jahres-Song irgendwie zu Udo Lindenberg gehen oder zu Udo Jürgens oder zu einem Blümchen oder was auch immer. Und muss dann quasi sehr schnell eine Entscheidung treffen, zu sagen, okay, ich möchte jetzt dahin und muss aber quasi schon wissen, die Melodie des nächsten Songs im Kopf haben, aber noch die derzeitige ja auch noch weiterspielen. Korrekt, ne, dass ich da keine Fehler baue. Also so ungefähr so funktioniert das. Und so kann ich dann quasi einfach abfeuern.
Seit wann leben Sie vom Musikmachen oder von dieser Form, vom Klavierspielen?
Also tatsächlich schon seit dem Abitur. Ich habe Abitur 2009 gemacht. Habe dann noch 2 Jahre im Kino im Sinister Hellersdorf gearbeitet, wodurch ich dann sogar noch einige musikalische Kontakte dann sogar mitnehmen konnte, weil dann...
Wir werden auf jeden Fall noch drauf zu sprechen, ja, kommen, dass Sie aus Marzahn-Hellersdorf kommen.
Ja, und habe dann bis 2011 im Kino ein bisschen nebengejobbt, Karten abgerissen und auch ein bisschen Klos geputzt, wie man das halt so macht in kleinen Nebenjobs. Und dann ist es aber schon kollidiert, dass ich dann Buchungen bekommen habe, die dann doch ein bisschen finanziell auch mehr abgeworfen haben. Und ich aber teilweise im Kino eingeschrieben war und dann natürlich die Buchung teilweise nicht annehmen konnte. Das war dann irgendwie dann doch auch wirtschaftlich Quatsch. Und dann habe ich gesagt, okay, ich versuche jetzt von der Musik zu leben und mache das dann quasi komplett von der Musik dann seit 2011 durchgehend. Und habe auch, naja, die Corona-Zeit mitgenommen, was nicht so einfach war. Und als, wie gesagt, als Anfang 20-Jähriger hat man jetzt auch nicht das große Geld. Auch noch im Studium damals noch parallel so ein bisschen musste man gucken, wie man das alles schafft. Und so finanziere ich mir durch Buchungen und Live-Auftritte und eigene Konzerte, bisschen YouTube-Einnahmen auch, quasi meinen Lebensunterhalt.
Sie sind Deutschlands größter und bekanntester YouTube-Pianospieler. Sie haben einen eigenen Kanal mit ungefähr 1 Million oder knapp 1 Million Follower. Das ist sozusagen wow. Und gleichzeitig bedient es ja eine gewisse Gruppe von Hörenden vor allem. Ich frage mich, gibt es auch in Ihnen so einen Teil, wo so ein, ja, das ist schon schön, aber eigentlich möchte ich gerne so wie Lang Lang, Igor Levit. Ja, genau. Das ist das sozusagen eigentlich sowas, wo Sie sagen, ja, das ist dann die Richtige, das sind die richtigen Großen. Oder ist es so ein, die machen was anderes, darum geht es mir gar nicht. Ich will gar nicht mit denen unbedingt mich vergleichen.
Also das sind natürlich schon große Namen, ne? Und klar, mit Igor Levit mal zusammenzuspielen wäre bestimmt auch mal eine tolle Sache. Vielleicht sogar mal am Open Piano, wer weiß, vielleicht ergibt sich ja mal.
Der macht das ja auch,
der stimmt. Der macht ja. Das ja auch, hat er aufgrund der Israel-Sache, war ja auf der Museumsinsel auch ein gelbes Piano mal installiert gewesen, wegen einer verschleppten Geisel, den Adon Ohel, der tatsächlich jetzt freigekommen ist in dem letzten Paket. Und Ja, ich mache das ja gerne an öffentlichen Pianos, weil es einfach eine andere Art und Weise der Musik ist. Aber ich spiele ja auch richtig eigene Konzerte. Wie quasi diese genannten Namen ja letzten Endes ja auch. Lang sogar auch schon mal live gesehen, vor 15 Jahren in der U2 World damals noch, hier in Berlin. Also ich versuche das beidseitig zu machen. Ich will das eine als auch das andere nicht missen. Also ich spiele gerne auf der Straße, weil ich da einfach andere Sachen machen kann und das auch so ein bisschen kitzelt, auch immer so ein bisschen Adrenalin dabei ist, diese Medleys abzufeuern und zu gucken, was passiert. Und im Konzert kann man aber auch mal andere Sachen austesten, mit anderen Künstlern auch was machen. Ich spiele auch viel mit einem Cellisten gerade zusammen oder mit meiner Saxophonistin oder mit Sängern, die ich dann begleite, oder richtig gemeinsame Konzerte auf die Beine stelle, wo ich auch dann selber moderiere und durch den Abend führe, wie letztes Jahr in der Wabe zum Beispiel in Prenzlauer Berg, und dort auch mal leise Stücke anspielen kann, weil die Leute ja auch bewusst schon hinkommen zum Konzert und ja genau das hören wollen. Und dann auch ein paar eigene Kompositionen vorstellen kann, um auch dann meine eigenen Werke zu präsentieren. Und mir macht es auch mittlerweile wirklich Spaß, auch mal so ein 2- oder auch teilweise manchmal 3-Stunden-Abend alleine zu füllen. Und selbst das geht. Also ich bin mittlerweile so trainiert darin, dass ich mich einfach an ein Piano setzen kann und aus dem Stegreif einfach so ein 2-Stunden-Abend konzertmäßig planen und einfach durchführen kann, auch improvisatorisch, und einfach meinen Titel auch so auswähle, wie ich gerade Lust habe. Und quasi, ja, auch richtige eigene Konzertshows so ein bisschen mittlerweile mache.
Also für mich stehen Sie im Vordergrund mit diesen Medleys, wo Sie bekannte, eingängige Melodien, die aber eben schnell auch direkt ans Herz gehen, dass Sie die so toll komponieren. Aber Sie machen auch eigene Kompositionen. Wollen Sie da mal, wenn wir schon da haben, das Keyboard ein Beispiel geben
vielleicht? Ein kurzes vielleicht?
Ein kurzes,
ja. Das wäre jetzt das Stück First Light, habe ich 2019 komponiert. Ich spiele es mal ganz kurz an. Mhm.
Sehr schön, ich könnte da hinschmelzen. Und gleichzeitig bin ich trotzdem froh, dass Sie nicht nur eigene Musik mitgebracht haben, sondern auch andere. Ich würde gerne den ersten Titel spielen, und zwar von Depeche Mode, Enjoy the Silence. Sie wollten da eine Remix-Version von 2004 von Mike Shinoda. Sagen Sie was zu diesem Lied?
Also ich bin ja tatsächlich großer Depeche Mode-Fan, auch aufgrund natürlich der Plattensammlung von den Eltern, von meinem Papa vor allem auch, und ich ja als Kind viel durchgehört habe und auch dann nachgespielt habe von Alphaville, Aha und eben bis Depeche Mode, weil ich dann irgendwann mal 2005 war es, glaube ich, einen Vortrag in Englisch halten musste über irgendeine Band, habe dann nachgeguckt, was man da so nehmen kann, und dann ist mir dann endgültig Depeche Mode über den Weg gelaufen mit dem berühmten Album 101, also 101. Und Enjoy the Silence war ja da noch nicht veröffentlicht, aber ist dann, glaube ich, 1990 dann rausgekommen, und der Song ist ja natürlich einfach so ein Übersong, ne? Und fand aber diese Version von 2004 sehr schön, weil sie viele, viele originale Inhalte hat von diesem Originalwerk, was ja der Martin Gore ja komponiert hat, unter anderem. Und bin aber auch großer Linkin Park-Fan, also eher rockige Musik. Und der Mike Shinoda ist ja der Kopf, der musikalische Kopf der Band Linkin Park. Und ja, fand es interessant, dass der dann eben so einen Remix beigesteuert hatte zu diesem Remix-Album-Projekt. Und deswegen hatte ich mir den ausgewählt, weil ich den damals unglaublich geil fand.
Words like violence break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, pierce right through me. Can't you understand? Oh, my little girl. All I ever wanted, all I ever needed is here in my arms. Words are very unnecessary.
Enjoy the Silence von Depeche Mode in einer Version des US-Musikers Mike Shinoda, einem Remix. Sie hören das Gespräch auf Radio 3 heute mit Matthias Bertsch und The Piano Man Thomas Krüger. Herr Krüger, ist Ihnen das Klavierspielen in die Wiege gelegt worden?
Also, schwierige Frage, ne? Ich glaube eigentlich nicht, weil ich glaube auch, dass jetzt Kunst oder sowas jetzt nicht unbedingt nur irgendwas mit Talent zu tun hat, sondern viel mit Arbeit und Fleiß. Und ich habe jetzt auch keine musikalische Vorprägung durch die Familie, sondern Ja, die Eltern haben dann irgendwann entschieden, wie sie es ja bei jedem Kind machen, macht der Junge jetzt irgendwie Sport, Musik oder was auch immer, dass quasi die Kinder was machen sollen. Und ich habe sogar beides gemacht, habe auch früher ein bisschen Leichtathletik gemacht, aber eben auch mit dem Keyboardspielen angefangen, weil wir nämlich zu der Zeit einen Bekannten hatten, einen Musiklehrer, ein Bekannter von meiner Mama, der hatte Räumlichkeiten gesucht, bei uns zu Hause dann welche gefunden.
Bei uns zu Hause heißt, Sie sind in Dresden geboren, 1990, und sind dann aber schon als ganz kleines Kind nach Marzahn gekommen, beziehungsweise in Mahlsdorf.
In Mahlsdorf groß geworden, in Berlin, ganz im Osten der Stadt. Haben ein Grundstück dort gehabt, ich glaube seit den 50er Jahren definitiv schon. Mitte der 90er Jahre ist dort ein zweites Haus entstanden und die Großeltern, die ja noch in Dresden waren, sollten auch nach Berlin kommen, weil der Opa nämlich sowieso Ur-Berliner war. Und dort auch schon aufgewachsen ist, auch in dem alten Häuschen. Und dann haben wir so ein Mehrgenerationshaus dort gebaut. Und solange die Großeltern aber noch nicht da waren, die sind, glaube ich, erst 97 dann gekommen, durfte dann der quasi Keyboardlehrer dann die untere Etage nutzen, wo dann die Großeltern dann rein sollten. Hat dann dort zweimal die Woche, glaube ich, seinen ersten Musikschulunterricht gemacht und seinen ersten Kundenstamm quasi dann dort etabliert. Und da haben irgendwann die Eltern gesagt, ja, wenn jetzt die Musikschule quasi eh einfach hier im Haus ist, dann kann sich dann der kleine Thomas dann wahrscheinlich auch da mal ransetzen.
Und das haben sie gemacht.
Und dann gibt es ein Foto bei mir auf der Wandzeitung, habe ich zur Jugendweihe bekommen. Da sitze ich irgendwie als kleiner Junge, so wie jetzt quasi, aber die Beine reichen nicht runter bis zum Boden und sitze an so einem Keyboard und ja, sieht sehr lustig aus.
Und sie sind einfach dann autodidaktisch quasi oder bei dem gesessen und haben dann gesagt, irgendwo so, kann ich mal mitspielen oder kannst du mir was beibringen?
Nee, ich glaube, das war eher andersrum. Also da war jetzt nicht so wie heute, ach, ich setze mich mal ans Klavier und möchte jetzt mal was spielen, sondern was mache ich jetzt hier? Und weiß ja gar nicht, was das ist, ne, was das Ding kann. Und irgendwie habe ich dann, ich glaube, Hänsel und Gretel war das erste Stück gewesen, was ich gespielt hatte oder gelernt habe. Und der Keyboardlehrer war dahingehend, glaube ich, wichtig auch für die weitere Laufbahn, weil der sehr intuitiv und quasi nicht ganz rein klassisch Keyboard und Klavierspielen beigebracht hat. Also nicht stur und hart nach Noten, sondern er hat auch viel vorgespielt und gezeigt. Und ich habe dann irgendwie durch Gucken auch schon viel nachgespielt und dadurch aber auch das Gehör gleichzeitig geschult, weil ich das abgenommen habe oder anscheinend sehr gut im Abnehmen war und dann quasi das Nachgespielte kontrollieren konnte, ob das jetzt richtig oder falsch ist. Und das muss auf jeden Fall schon der Grundstein gewesen sein für die spätere, auch autodidaktische Laufbahn, was ich ja, die ganzen Musiken, die ich jetzt spiele, die sind ja alle nicht per Noten gelernt, sondern eben dann irgendwann selber beigebracht, ne? Und hatte aber später dann trotzdem auch richtigen klassischen Klavierunterricht. Dann, als ich dann so 12 war, ging es dann, glaube ich, los, habe ich eine andere Klavierlehrerin bekommen, in derselben Musikschule aber. Und habe dann auch bei Jugendmusizier teilgenommen, bei diesen Bundeswettbewerben. Ja, so ist das quasi dann in diese Laufbahn gekommen, dass ich aber dann später dann aber gar nicht mit dieser klassischen Musik unbedingt weitermachen wollte, sondern meine Liebe für Popmusik gefunden habe und immer versuchen wollte, aktuelle Charts auch auf dem Piano quasi zu spielen. Das war immer so mein Anreiz und meine eigene Freude.
Ihre Mutter ist Russin, die ist erst 1990, glaube ich, nach Deutschland gekommen. Ihr Vater ist Dresdner, Dresden-Urgestein, glaube ich, so ein bisschen, hat sie da angedeutet. Und von ihrer Seite ihrer Mutter ist ja das mit diesem Kontakt da zu diesem Keyboardlehrer gewesen. Ich assoziiere Russland, da spielt Klavierspielen, glaube ich, auch eine wichtige Rolle. Sie nicken also, dass das möglicherweise auch eine Rolle spielte. Und auf der anderen Seite gab es wohl einen großen CD-Schrank oder einen CD-Schrank bei ihrem Vater mit vielen, vielen Titeln, Popmusik. Wie gehen diese beiden Einflüsse zusammen? Also, oder wann haben sie sich dafür entschieden? Vielleicht, na, das ist das, was mich mehr anspricht.
Also definitiv wichtig, dass von beiden was eingeflossen ist und denke mal auch der Punkt zum Klavier gekommen zu sein, bestimmt auch durch Mama ursprünglich gekommen ist, weil sie ja diesen Kontakt ja hatte und dadurch das Thema Klavier höchstwahrscheinlich ja erst dadurch aufgekommen ist. Und genau, es ist richtig, dass so in, ich sag mal, in sowjetischen Haushalten generell und auch früher ja auch in der DDR, denke ich mal, war auch generell mehr verbreitet als heute, dass in Haushalten generell mehr ein Klavier zu Hause war und man ja viel mehr auch Hausmusik gemacht hat, glaube ich. Ist ja heute gar nicht mehr so typisch. Und Mama auch früher ein bisschen Klavier gespielt hat tatsächlich. Also Mama kann auch ein bisschen was machen und singt auch sehr schön, sodass da irgendwie dieser kulturelle Touch, glaube ich, auch da der Einfluss auch herkommt. Und wir gehen ja bis heute auch immer noch gerne regelmäßig auch in Opern und Ballette und gucken uns da Tschaikowski an und viele andere schöne Konzerte. Und Papa aber auch schon immer Musikliebhaber immer war, also quasi passiv und eben CDs gesammelt hat ab einer gewissen Zeit. Und natürlich Papa ja, also meine beiden Eltern sind von 1967 geboren, also haben quasi ihre Jugendzeit in den 80ern dann erlebt. Und mein Papa sich da auch wirklich sehr gut auskennt und weiß, wann welche Band da irgendwie welchen Charterfolg auch hatte oder aktuell war von Alpha Will oder eben Depeche Mode oder hier Blue Monday von New Order und so eine Sachen. Das heißt, das habe ich dann auch mal alles durchgehört. Aber nicht nur das, sondern Papa hat auch solche Sachen mitgebracht wie der Traumzauberbaum von Reinhard Lacomi und so eine Sachen, die quasi diese Kindergeschichten oder wie man die nennt, dass ich das dann auch über diesen Weg dann ja, gelernt habe, mitbekommen habe, was ja schöne Sachen sind und ich auch quasi über den Ostrock eigentlich durch Papa auch noch viel mitbekommen habe. Also auch Bands wie Karat, Pudis, Dirk Michaelis, City, ich dann auch selber entdeckt habe eigentlich. Und das ist natürlich eine Sache, das kriegt man dann nur durch die Eltern mit. Also ich weiß jetzt nicht, ob jemand anders in meiner Generation über diese Bands noch Bescheid weiß, wie so Ostrock-Musik klang. Und ich aber mittlerweile auch viel zu diesen Künstlern auch Kontakt gefunden habe und auch sogar mit einigen sogar schon gemeinsam auf der Bühne stand. Ich war sogar mal Vorband in Marzahn gewesen von City.
Sie haben, ich glaube, ein riesiges Repertoire an Stücken im Kopf. Wie erklären Sie sich das? Weil Sie spielen ja immer ohne Noten, oder wie erklären Sie es mir?
Tja, also irgendwie kann ich mir das wahrscheinlich leicht merken, weil es vielleicht aber auch gewisse Muster in der Musik gibt, die man sich dann einprägen kann, wenn man sie dann irgendwie versteht oder durchschaut, wie so Harmoniestrukturen zusammenhängen. Es gibt ja auch so richtige Popformeln, wenn man jetzt Musik komponieren möchte, so wie so eine Turnaround-Formel oder 2-5-1-Ketten nennen die sich zum Beispiel, wie da so Harmonien zueinander hängen, wie zum Beispiel Tonika und Dominante, so eine Sachen, das sind jetzt so Grundbestandteile. Gewisse Harmonieketten machen dann eben dann Sinn in der Komposition oder erzeugen dann auch gewisse, wie nennt man das, ich glaube, sympathische Elemente beim Hören, die dann die Leute dann tangieren. Und gerade in der Popmusik sind es ja meistens nicht mehr als 4 oder 5 Akkorde vielleicht. Gibt auch Ausnahmen, gibt auch Songs mit weniger Akkorden sogar. Aber meistens ist es so in dem Dreh und viele Muster ähneln sich ja auch sehr. Das heißt aber nicht, dass die Songs dann gleich sind. Also weil jede Melodie von einem Song ist ja trotzdem anders. Das heißt, ich muss mir dann trotzdem individuell von jedem Song wieder neu was merken und irgendwie auch einspeichern auf meiner Festplatte. Und offensichtlich ist das aber vielleicht dann so trainiert bei mir, dass ich recht schnell 1-2 Mal hören einen Song dann sofort nachspielen kann. Und teilweise auch sogar auch vorgekommen, dass ich, wenn ich solche beim Barpiano im Hotel Hilton habe ich auch mal eine Zeit lang gespielt, Leute kommen und fragen, ob ich das und das spielen kann. Und da war mal ein Song von Pink dabei gewesen. Try hieß der, glaube ich. Den habe ich vorher noch nie gespielt, aber viel gehört im Radio. Und trotzdem, weil ich analysiere trotzdem immer passiv trotzdem mit. Ich kann das gar nicht abschalten. Oder wenn ich in den Club feiern gehe, dann, ah cool, das ist ja gerade ein cooler Song. Und gleich mit überlegt, welche Harmonien das sind. Also gleich mit analysiert. Und kann dann trotzdem aus dem Gedächtnis heraus so einen Song nachspielen, obwohl ich den noch niemals eigentlich vorher mal aktiv so richtig mitgespielt habe.
Sie haben aber keine klassische Ausbildung als Klavierspieler oder bei der Musikakademie, sondern Sie haben, glaube ich, Musiklehramt studiert, aber dann abgebrochen.
Genau, ich habe dann, nachdem ich ja den klassischen Klavierunterricht ja trotzdem hatte und auch richtig studienvorbereitende Ausbildung gemacht hatte, wo auch richtig Theorieunterricht drin war und sogar auch klassischer Gesangsunterricht, war dann die Idee damals, dass ich dann eben dann weitergehe und dann Musikstudium mache und hatte mich dann hier in Berlin auch beworben bei der Universität der Künste, also die UdK, und habe dann für 3 Jahre, glaube ich, waren es, ein Lehramtsstudium gemacht und hatte sogar klassischen Gesang auch mit 1,7 sogar damals abgeschlossen, aber es war einfach nicht meins gewesen. Also das Lehren hat dann schon Spaß gemacht, hatte sogar ein Hospitationspraktikum für 4 Wochen auch an meinem ehemaligen Gymnasium, das Landsturm-Gymnasium in Berlin-Hellersdorf, weil ich da auch einen sehr guten Kontakt zu meinem ehemaligen Chorleiter dort hatte. Und dann aber eben doch die Frage gestellt, will ich das eigentlich wirklich oder will ich eigentlich auf die Bühne und will ich aktiv Musik machen? Und dann war einfach die Frage des Glücklichseins da. Wie möchte ich meinen Alltag verbringen? Was möchte ich eigentlich aus meinem Leben tatsächlich machen? Und was macht mir wirklich große Freude?
Ein wichtiger Schritt in Ihrer Karriere war, glaube ich, 2013 Ihr Auftritt bei RTL. Sie lachen, das Supertalent, genau. Also diese Castingshow. Ja. Was ist da passiert?
Also das war eine wirklich große Sache damals für mich als, ich glaube, 22-Jährigen, der jetzt mit großem Fernsehen auch nichts zu tun hatte vorher und das einfach mal mitzuerleben. Also ja, die Idee war einfach, zu der Castingsendung zu gehen, weil man doch vielleicht die Chance gesehen hat, da irgendwie sich selber oder ja Popularität irgendwie mitzukriegen und sich mal auch zu zeigen und vielleicht mal abzustecken, wie gut ist jetzt vielleicht das Klavierspiel wirklich. Ist das was Besonderes, was ich vielleicht doch irgendwie mache, gerade durch diese Medleys und die Art und Weise, wie ich vielleicht Klavier spiele, und hatte dann eben die Idee, dann eben zu diesem Casting zu gehen, zum Supertalent. Und im Jury-Casting bin ich ja dann tatsächlich auch eine Runde weitergekommen, weil der Guido Maria Kretschmer, der in dieser Staffel in der Jury saß, mir dann diesen goldenen Buzzer gegeben hatte, was natürlich für mich so eine Art in dem Moment Überforderung war.
Kurze Erklärung, was ist der goldene Buzzer?
Das ist, also es gibt ja ganz normal den roten oder den grünen Buzzer. Und dann irgendwann wurde dieser goldene Buzzer noch eingeführt. Das heißt, wenn einer der Juroren diesen drückt, dann ist der Kandidat gleich automatisch für die nächste Runde gesetzt. Und das war dann bei mir dann gleich das Halbfinale. Und selbst wenn die anderen sogar dagegen gewesen wären, dann wäre quasi sozusagen kein Veto mehr möglich gewesen. Wenn der eine Juror diesen Buzzer drückt, dann ist der Kandidat in der nächsten Runde. Und kam oben von oben so goldener Konfetti-Regen runter und das war schon so eine krasse Erfahrung, ja, bei so einem großen Fernsehsender mal irgendwie durchs Fernsehen bei RTL gehüpft zu sein und konnte dann tatsächlich 2 Ausstrahlungen mitnehmen, bei denen ja doch damals da 5 Millionen Leute Einschaltquote waren, ne? Und das ist ja heutzutage auch nicht mehr so beim Fernsehen, aber 2013 war einfach noch eine große Fernsehzeit, glaube ich. Und deswegen ist dann die Wucht auch dann im Nachgang nach dieser Senderausstrahlung war dann schon sehr groß gewesen, auch dann schon medial in den sozialen Medien, bei Facebook vor allem, dass viele Leute mich dann überhaupt erstmal kennengelernt haben und auch auf meine Kunst dann gestoßen sind.
Wir machen nochmal einen musikalischen Break. Diesmal mit etwas, was mit einem Medley gar nichts zu tun hat, würde ich sagen. Und zwar Herbert Grönemeyer.
Genau.
Der Weg. Was bedeutet Ihnen dieses Lied?
Also ich bin ja auch großer Fan von Deutschpop, sag ich mal, oder auch deutschsprachiger Musik. Und gerade auch Der Weg ist einfach so ein sehr emotionales Stück, finde ich. Auch der Herbert ist ja ein großartiger Künstler und setzt sich ja auch viel auch für andere Musiker ein. Jetzt ist ja gerade wieder das Thema mit den Ausschüttungen bei Spotify und so Sachen. Aber eben speziell Der Weg, das war das Album Mensch, glaube ich, 2002, würde ich sagen. Und da war ich ja noch auch Anfang meiner Teenagerzeit, wo auch dann sowohl Mensch als auch eben dann Der Weg mich auch sehr berührt haben. Und das Album generell, was ja auch einfach, also ja, einfach philosophisch auch dieser Song textlich, aber einfach auch musikalisch dieses langsame, getragene Stück an einem E-Piano gespielt, finde ich einfach klasse mit den Streicherarrangements. Und deswegen immer, wenn ich eigentlich dann doch das Stück höre, dann geht es mir immer mit einer Gänsehaut so über den Rücken. Einfach wie er das Thema seiner verstorbenen Frau ja letzten Endes dann verarbeitet.
Ich kann nicht mehr sehen, trau nicht mehr meinen Augen, kann kaum noch glauben, Gefühle haben sich gedreht. Ich bin viel zu träge, um aufzugeben, es wäre auch zu früh, weil immer was geht. Wir waren verschworen, wären füreinander gestorben, haben den Regen gebogen, uns Vertrauen geliehen. Wir haben versucht, auf der Schussfahrt zu wenden. Nichts war zu spät, aber vieles zu früh.
Der Weg von Herbert Grönemeyer. Zu hören das Gespräch auf Radio 3, heute mit Matthias Bertsch und mit The Piano Man Thomas Krüger, Deutschlands größter Piano-YouTuber. Ich assoziiere jetzt mal so frei, Deutschlands größter Piano-YouTuber müsste doch sicher aus Kreuzberg kommen oder Friedrichshain-Kreuzberg. Genau, Sie lachen. Sie kommen aus Marzahn. Inwieweit hat der Bezirk Sie geprägt?
Also der Bezirk hat mich definitiv schon sehr geprägt, weil ich ja meine ganze Kindheit und Jugendzeit auch dort verbracht habe, dort zur Schule gegangen bin, mein Abitur da gemacht habe. Bin zwar in Berlin-Marsdorf aufgewachsen, aber eben in Hellersdorf zur Schule gegangen. Deswegen auch den Bezirk ja kennengelernt. Ich bin auch sehr gerne auch Fahrradfahrer tatsächlich und bin schon mit 8 Jahren habe ich mich aufs Fahrrad gesetzt und quasi alle Straßen so im Bezirk so ein bisschen abgefahren, was man eben so als Jugendlicher so schafft in seinem Umkreis und habe dann dadurch auch meinen Bezirk so quasi infrastrukturell ganz gut kennengelernt. Bin dann irgendwann ausgezogen, habe in Hellersdorf noch 2 Jahre in der WG gelebt mit meinem Gitarristen und bin jetzt schon 13 Jahre in meiner Wohnung in Marzahn, da in der Nähe vom Springpool am Helene-Weigel-Platz. Allee der Kosmonauten. Genau, ist ja auch so ein eingängiger Straßenname in Berlin. Finde es ganz schön, einfach da zu leben, weil ich mich auch für meinen Bezirk mittlerweile viel engagiere und viel mache und soziale Projekte auch mitgestalte. Und genau, Sie haben gefragt, wie es quasi dann auch nach außen hin vielleicht wirkt. Und ich finde es dann tatsächlich interessant, wenn man dann darauf angesprochen wird, du lebst ja in Marzahn, wie ist es dann so? Weil viele Leute gar keine Vorstellung eigentlich wirklich haben, wie es dann dort eigentlich wirklich ist. Viele haben ja so dieses Stigma im Kopf, gerade auch vielleicht so ein bisschen durch Cindy aus Marzahn geprägt, aber auch durch andere, natürlich soziale Brennpunkte, die es da ja auch logischerweise auch gibt, aber nicht nur dort in Berlin. Und auch zu zeigen, dass eben auch kreative Köpfe auch mal aus so einem Bezirk kommen können. Und ich doch gerne lebe und tatsächlich, glaube ich, sogar Marzahn-Hellersdorf einer mit der dritt- oder viertgrünste Bezirk in Berlin ist. Auch aufgrund der Gärten der Welt und des Wudetals, was sich ja durch den ganzen Bezirk durchschlängelt. Und ja, dieser Kontrast einfach zwischen diesen großen Plattenbauten und den Einfamiliensiedlungen. Also ist ja sowohl die größte Plattenbausiedlung in ganz Europa, Marzahn-Hellersdorf, als auch, glaube ich, das größte zusammenhängende Siedlungsgebiet mit Marsdorf, Kausdorf und Bietzdorf. Und das ist einfach, der Kontrast ist tatsächlich interessant, weil es ist ja der gesamte Bezirk Marzahn-Hellersdorf ist ja, besteht ja aus diesen ganzen Stadtteilen. Und ja, bin da froh, dass ich da herkomme.
Sie haben gesagt, Sie machen sozial auch Sachen. Können Sie ein paar Beispiele nennen vielleicht oder ein, zwei?
Genau, also ich engagiere mich tatsächlich gerade auch beim Deutschen Roten Kreuz. Die haben leider Gottes die Suppenküche immer einmal im Monat auf dem Helene-Weigel-Platz, wo sogar auch Petra Pau die Botschafterin ist, also ehemalige Bundestagsvizepräsidentin, die da wirklich jeden letzten...
Von der Linken, genau. Sehr bekannte Person da, ja.
Die da jeden letzten Samstag selber Essen mit austeilt. Und ich da tatsächlich dann, wenn ich die Zeit finde, dann jeden zweiten Monat eigentlich da mit dem Keyboard mich da hinstelle, egal ob jetzt bei minus 1 Grad oder plus 10 Grad und da so eine Stunde für die Leute spiele, die dort anstehen und da zumindest dann ein bisschen eine warme Suppe kriegen. Oder jetzt zu Weihnachten war jetzt eine Geschenkeaktion, hat jeder so ein kleines Geschenkpaket damit mitbekommen. Genau, so dass man, ja, finde es halt eben dann schade, dass es eben dann natürlich dann solche sozialen Brennpunkte gibt oder dass die Gesellschaft überhaupt sowas quasi, dass sich sowas entwickelt, dass es so eine Suppenküche letzten Endes gibt, geben muss. Also das zum einen, aber eben auch schöne soziale musikalische Projekte. Ich bin zum Beispiel, also meine ersten großen Auftritte waren wirklich 2009, kurz nach dem Abi, das Classic Open Air in Hellersdorf. Das war so das erste Mal vor 5.000, 6.000 Leuten gestanden. Und deswegen bin ich da, ist die erste musikalische Popularität schon in dem Bezirk eigentlich entstanden, weil ich dort viel gespielt habe, auch dann viel gebucht wurde bei anderen Veranstaltungen, ob nun beim Familientraditionsfest oder jetzt war auch eine ganz große Aktion 2020, der Corona-Truck. Da hat sogar auch der RBB damals drüber berichtet. Da war, ich glaube, Arndt Breitfeld am Helene-Weigel-Platz, hat da einen Live-Schalter gemacht zur Abendschau. Ja, da sind wir mit dem LKW sowohl einen Tag durch Marzahn gefahren, einen Tag durch Hellersdorf und haben quasi ein Balkonkonzert draus gemacht. Viva Balkonia nannte sich das. Das wurde am nächsten Tag dann sogar auch in den USA dann in den Medien berichtet. Das finde ich einfach schön, auch dann über diesen Weg einfach dann auch was vielleicht sogar für den Bezirk zu tun und zu zeigen, dass einfach auch, ja, hier schöne Sachen passieren und ich mich dem dann über diesen Weg versuche mit einzubringen in die Gesellschaft.
Werden Sie denn in Marzahn von vielen Leuten auch angesprochen, wenn Sie da bekannt sind oder ist es eben so, nein, so ist es nicht?
Doch, tatsächlich ist es dann gerade dort auch öfter so, weil durch eben vermehrt Auftritte auch in meinem Bezirk mich dann doch viele kennen und durch Querverbindungen irgendwie auch noch aus Schulzeiten und aus anderen Bereichen der Gesellschaft dort eben dann doch Leute mich dann kennen oder grüßen. Auch in meinem Hauseingang wissen ja eigentlich doch die meisten, dass ich ja Musik mache zum Beispiel und man dann mal in so einen Plausch kommt. Ich spiele ja auch dieses Jahr wieder im Freizeitforum Marzahn. Wir haben ja so ein Kulturzentrum.
Das, glaube ich, können wir in diesem Fall, können wir diese Werbung durchaus machen. Das ist am 16. Mai. Das ist, glaube ich, Ihr nächstes großes Konzert.
Das ist das nächste große Konzert in Berlin, weil ich ja auch schon erwähnte, dass ich ja richtig eigene Konzerte spiele. Und genau, das ist, da gibt es nämlich den Arndt Bausesaal. Ist ja auch ein ehemaliger DDR-Komponist, von dem ja Inka Bause die Tochter ist. Und Inka Bause dort mal die Patenschaft für diesen Saal übernommen hatte. Deswegen auch das mache ich im Bezirk und biete quasi da auch kulturelle eigene Veranstaltungen an. Im Schloss Biesdorf bin ich öfter mal auch zu sehen und wir haben ja auch wirklich schöne Häuser oder Kultureinrichtungen. Ja, insofern kennen mich dann natürlich dann dort schon vorwiegend wahrscheinlich mehr Leute als eben jetzt in Spandau oder Steglitz-Zehlendorf, sag ich mal.
Sie sind auch ein politischer Mensch. Vorhin auf dem Keyboard, da waren links und rechts so Aufkleber, also schon so, ich sag mal, gegen rechts, also auch ja, FCK, ja. AfD, also irgendwie gegen die AfD, wobei ich will es jetzt auch gar nicht so vereinfacht, irgendwo so gegen die AfD, aber so tendenziell zumindest gegen Rechtsextremismus, genau. Und gegen diesen Teil, der da sehr vielleicht menschenverachtend ist. Kriegen Sie da Rückmeldungen, vielleicht auch Anfeindungen oder ist es so, dass Sie sagen, nee, also auch über den Social-Media-Bereich zum Beispiel, da geht es ja manchmal recht emotionsgeladen her, da kriege ich Rückmeldungen, wenn ja, eher positive oder teilweise auch sehr negative Reaktionen.
Also genau, politisch ist ja heute sowieso schwer, Diskussionen überhaupt zu führen, ne? In sozialen Medien sowieso, weil ja nur noch alles aus Hass und Hetze so viel besteht und die Leute irgendwie eigentlich nicht mehr miteinander, sondern so übereinander diskutieren. Ich finde es aber wichtig, weil wir jetzt doch irgendwie an einem gewissen, vielleicht doch schon Kipppunkt angelangt sind, wenn man sich auch jetzt die Ostpolitik anguckt, was eben doch irgendwie möglich ist, selbst in Demokratien, dass es mal schnell kippen kann und eigentlich wir das ja in unserem Land ja auch schon alles durch hatten und irgendwie trotzdem gewisse ähnliche Tendenzen wieder entstehen. Leider Gottes ja eben doch auch in Ostdeutschland, vielleicht durch den autoritären Staat, durch die DDR vielleicht geprägt, aber eben nicht nur dort, in Westdeutschland gibt es ja auch selbe Tendenzen auch, und auch in anderen Ländern. Aber ich bin auch Migrantenkind, ne, letzten Endes. Meine Mutter kommt ja aus Russland und aus St. Petersburg und bin sogar tatsächlich auch, habe jüdische Vorfahren, weil nämlich meine russische Oma jüdische Nationalität auch hat.
Das war eben in der Sowjetunion so, dass da nicht jüdisch als Religion, sondern als Nationalität eingetragen wurde.
Genau, tatsächlich ja. Und deswegen sind wir so gesehen auch dann eigentlich Volljuden, weil das geht ja nach dem mütterlichen Strang und könnte tatsächlich jetzt irgendwie israelische Staatsbürgerschaft beantragen, auch wenn ich jetzt mit der Religion ja gar nichts zu tun habe und bin ja auch konfessionslos. Aber trotzdem ist es eben dann, wäre ich halt früher, aufgrund der Sache wäre ich im KZ gelandet. Ne? Und das muss man einfach wissen. Bin ich jetzt für die AfD Deutscher oder bin ich sogar nicht, obwohl ich in Dresden geboren wurde? Also das ist schon die Frage. Und natürlich beschäftigt man sich damit. Ich bin vielleicht aufgrund meines deutschen Namens trotzdem jetzt rein visuell irgendwie nicht sofort betroffen. Aber ich habe viele Freunde, mit denen ich auch zusammen Musik mache, wo ich andere Geschichten kenne. Ich kenne jemanden, der ist aus Algerien übers Mittelmeer gekommen. Mit dem habe ich letztes Jahr schön in der Hafenküche einen tollen Auftritt gehabt und gemeinsam gespielt. Der ist eben davon betroffen und hat es eben nicht ganz so einfach. Und wenn man dann so Geschichten hört, dann schaut es einen dann eben dann schon, ne? Wie dann auch die Leute behandelt werden, wenn sie dann irgendwo ankommen. wie sie es dann irgendwie dann bisher geschafft haben. Und dann, wenn man sich dann die Debatten anguckt, wie menschenfeindlich hier einige Leute unterwegs sind, da muss man sich einfach positionieren. Ich bin auch der Meinung, dass man dann als Künstler auch einfach mal sein Maul aufmachen muss.
Wie ist das? Über Ihre Mutter sozusagen gibt es eine russische Seite und eine jüdische. Und wir haben zwei große Konflikte. Vielleicht ist im Moment der Israel, Sie lachen, aber ich glaube, ist Ihnen auch sofort bewusst. Also ich sag mal, der Gaza-Krieg oder sowas, der ist vielleicht ein bisschen medial in den Hintergrund getreten, aber das ist ja sozusagen, der ist ja nach wie vor extrem virulent. Genau. Und der Ukraine-Russland-Krieg, ständige Bombardierungen der Ukraine oder von Kiew. Wir führen das Gespräch Mitte Januar aus der zweistelligen Minustemperaturen in Kiew und da ist die Energieversorgung weg. Ich finde es furchtbar. Ja. Also was macht es mit Ihnen? Und auch wenn es dann vielleicht so familiäre Teile gibt, die dann irgendwie ja dann einfach auch damit nochmal anders verbunden sind, als dass man sagt, ich bin politischer Mensch, ich denke drüber nach. Also das spielt ja auch nochmal eine Rolle.
Also es ist erstaunlich, dass genau diese beiden Konflikte mich ja auch quasi in meiner Identität so ein bisschen auch tangieren, logischerweise. Ich war sogar am 7. Oktober 2023 selber in Israel, weil ich hatte die Idee, meiner Mutter ein Jahr vorher zu Weihnachten die Israel-Reise zu schenken, weil wir haben dort eine Verwandte, also meine Cousine wohnt dort. Meine Mama hat die schon 20 Jahre auch nicht gesehen und ich war schon 2011 und 2019 auch sowohl mit einem musikalischen Projekt mal in Israel. Hatte mich einfach interessiert, was dort eigentlich abgeht und wir waren auch in Bethlehem und auf der palästinensischen Seite damals. Und 2023 eben sind wir am 3. Oktober hingeflogen, hatten noch 4 schöne Tage in Tel Aviv, waren dann in Jerusalem und dann am nächsten Tag dann wirklich mit Sirenen und Raketenangriffen aufgewacht. Und dann meine Mutter fragte mich so, ja, Thomas, hörst du das nicht auch? Was ist das eigentlich hier gerade? Und dann sind wir quasi in diesem Desaster mehr oder weniger gelandet. Aber will ich jetzt gar nicht unbedingt ausschmücken. Also es ist eben furchtbar, finde ich, dass möglich ist, dass einfach gerade mit Russland einfach irgendein anderer Staat einfach die Grenzen des anderen Landes nicht akzeptiert und einfach einmarschiert und aggressiv, imperialistisch, ja, ein anderes Land überfällt und ja, dort Menschen terrorisiert. Also aus welchen Gründen genau? Ist Russland nicht groß genug für Putin oder ist es irgendwie das nicht verkraften, dass die Sowjetunion damals zusammengebrochen ist, dass die viele Russen ja doch sehr nationalistisch, völkisch auch unterwegs sind und auch sehr gewalttätig, aggressiv. Ich war nun auch schon ein paar Mal in Moskau und St. Petersburg und gibt so eben doch viele Leute, die dann einfach kulturell einfach in der Mentalität anders drauf sind. Daher kommt dann irgendwie dann auch das, dass die Bevölkerung teilweise ja auch doch viel mitträgt in Russland. Natürlich nicht alle, aber eben Propaganda macht eben doch schon viel aus. Ne? Egal, ob nun damals hier im Dritten Reich oder auch in der DDR vielleicht, dass das doch abfärbt und die Leute glauben dann irgendwie dann doch das, was dann dort erzählt wird. Irgendwie, dass die NATO jetzt am allen schuld sei oder was auch immer und dass dann quasi dahingestellt wird, dass man jetzt die Gerechtfertigung hat, irgendwie in andere Länder einzumarschieren. Der Trump macht das ja momentan ja auch irgendwie so ähnlich mit Grönland, dass er irgendwie irgendwelche Pseudo-Argumente rausholt und nur um irgendwie letzten Endes dann vielleicht an Bodenschätze heranzukommen oder ans Kraftwerk, an Zaporizhia oder wie auch immer. Und genau, ich rede dann auch dann hier, dass irgendwie viele Leute irgendwie gar keinen Berührungspunkt wirklich haben, gar nicht verstehen, in welchem Luxus wir eigentlich teilweise hier leben. Dann ist hier mal für 4 Tage irgendwie in Berlin mal Stromausfall ein großer und alle Leute werden schon hysterisch bei 4 Tagen und hier sind aber keine Raketenangriffe und die sind bei minus 15 Grad da irgendwie in irgendwelchen U-Bahn-Schächten gefangen. Da haben eigentlich viele Leute, glaube ich, gar keine Realität und gar keinen Peil irgendwie, wo sie hier teilweise sind und leben und irgendwie die Dankbarkeit irgendwie, dass hier noch soweit alles vielleicht funktioniert, aber das auch alles keine Selbstverständlichkeit ist. Ne?
Sie sind 35, haben einfach auch noch viel vor sich. Wo sehen Sie sich denn in Zukunft? Eher an den Bahnhöfen, an den Klavieren, die es dann manchmal dort gibt, dieser Welt, oder eher in den Konzerthäusern?
Also das große Faible wäre schon auch richtig, in Konzerthäusern später zu spielen. Also in kleinen Theatern spiele ich ja schon. Bin auch letztes Jahr im Deutschen Theater in München aufgetreten, im Silbersaal. Das war eine wirklich tolle Veranstaltung mit meiner eigenen Konzertreihe, die meistens Mr. Pianoman Live heißt oder Piano Medleys in Konzert. Und ich dann dort, wie ich schon erwähnte, so richtig eigene Konzerte dann dort veranstalte und versuche durch den Abend zu führen mit meinem ganz eigenen Programm. Und habe natürlich Vorbilder, Hans Zimmer, Ludovico Einaudi sind ja so ein bisschen die Namen, die man aus der Piano-Bubble kennt, die große Filmmusik auch schreiben, wie vielleicht auch mein Stück vorhin First Light, was ich angespielt hatte. Das ist so ein bisschen die Richtung, auch in die Richtung weiter zu gehen. Vielleicht auch dann mal ein Filmmusik-Hit auch mal zu landen. Oder vielleicht fragt er mal Hollywood irgendwann mal an und sagt, ey cool, First Light oder The Empire of the Lord sind tolle Stücke. Das wollen wir mal irgendwann mal auch für unseren Film haben. Das ist also schon das Ziel, sowohl richtige Konzerte zu spielen. Also vielleicht auch in Zukunft, dass die Leute dann sogar nicht nur aufgrund der vielleicht der Piano-Medleys oder des YouTube-Kanals zu den Konzerten kommen, sondern weil sie mich dann auch über diesen Weg dann kennenlernen, die eigene Musik dann schön finden. Und ich ja auch mit dieser eigenen Musik ja nochmal eine ganz andere Klangfarbe zeige und ich glaube auch schön finde, wenn man so von seiner eigenen Seele durch eigene Komposition viel zeigen kann, weil es ist ja doch anders, wenn man selber dahinter steht mit seiner eigenen Identität, als wenn man jetzt vielleicht nur Stücke covert. Das ist also dann der Weg. Aber natürlich die andere Sache mit den Bahnhöfen und den Open Pianos nicht aufzugeben, weil das ist ja, das macht mir einfach Spaß, in der Öffentlichkeit zu spielen. Ich mache ja auch gerne richtig aktiv auch teilweise Straßenmusik, zum Beispiel beim Festival of Lights mit dem Keyboard, was ich jetzt heute hier mit habe. Und so werde ich auf jeden Fall beide Schienen auch weiter fortfahren und mache ja generell auch musikalisch viele verschiedene Formate, auch mit anderen Künstlern zusammen und lasse mich ja auch einladen zu anderen Konzerten von meinen Bekannten oder eben bei Galas spiele ich auch öfter mal, habe auch schon in der AIDS-Gala beim Theater des Westens gespielt, wo lustigerweise der Guido Maria Kretschmer später dann da selber dort moderiert hatte. Und so will ich eigentlich, glaube ich, dann die Zukunft dann auch verbringen und weiter natürlich meine eigene Musik auch veröffentlichen.
Wenn ich eine Bitte äußern darf, behalten Sie diese Bescheidenheit, die ich wahrnehme bei meinem Studiogast im Moment, möglichst bei. Das fand ich ausgesprochen angenehm. Das war das Gespräch auf Radio 3, heute mit Thomas Krüger, Mr. Pianoman, Deutschlands bekanntestem oder größtem Piano-YouTuber. Mein Name ist Matthias Bertsch. Sie können das Gespräch wie die anderen Gespräche in dieser Reihe in der ARD-Audiothek nachhören oder auch auf der Homepage von Radio 3. Wir haben noch ein letztes Lied, Kind des Mondes, Hijo de la Luna. Und zwar von Luna, also so ein niederländisches Musikprojekt. Wie sind Sie darauf gekommen?
Also erstmal natürlich danke dann für die Einladung heute hier, dass ich hier sein durfte. Ja, das ist auch jetzt nicht selbstverständlich, dass man mal so ein Interview auch mal mitmachen darf und auch mal sieht, so wie das hier hinter den Kulissen so ein bisschen läuft. Das ist immer sehr interessant. Und das Stück selber, also Hijo de la Luna, ist ja so eher so ein klassisches Stück, weil ich bin ja auch trotzdem ein großer Klassikfreund beziehungsweise von orchestraler Musik. Und finde es eigentlich interessant, weil die Luna ist eigentlich bekannt so mit 90er-Jahre-Musik und hat ja auch diesen Chart-Erfolg Bailando damals gehabt. Und hat dann aber eben dann dieses Hijo de la Luna letzten Endes gecovert, weil es ein spanischer Song aus den 80er-Jahren, glaube ich, auch ist, von Mecano, von der Band oder dem Sänger. Und ist aber, diese Version ist so populär damals geworden. Ich habe sie ja auch damals nur kennengelernt, weil mein Papa übrigens das damals wollte, dass ich das auf Klavier lerne. 97, 98 oder wann das war, glaube ich. Und ja, einfach diese dynamischen auch Streicherparts dort wieder und diese energische Stimme von Luna, wie das Stück so funktioniert. Ich finde das einfach großartig und einfach eins meiner Lieblingssongs. Und ich spiele es ja selber auch nach wie vor auf meinen eigenen Konzerten und habe ja sogar auch bei Spotify vor ein paar Jahren dort auf meinem letzten Album eine Studioaufnahme veröffentlicht, wo ich das selber mal eingespielt habe.